Wird es jemals eine Folge 666 geben? Ich weiß es nicht. Ich begrüße dich jetzt erstmal zur Folge 166. Kultur ist nicht entscheidbar, Struktur schon. Hallo und herzlich willkommen. Wenn ich jedes Mal 5 Euro dafür bekäme, wenn ich höre, dass ich erst die Kultur des Unternehmens ändern muss, damit XYZ angegangen werden kann, dann könnte ich mir sehr oft ein Eis kaufen. Diese Kultur scheint etwas ganz Mächtiges zu sein. Diese Kultur hindert Menschen daran, sinnvolle Veränderungen anzugehen. Ja, die Menschen scheinen teilweise ganz paralysiert. Sie werden gehindert, Service Owner zu etablieren, die Organisation serviceorientiert umzubauen oder agiles Service Management zu etablieren. Mit dieser Sicht auf Kultur bin ich nie richtig warm geworden. Das kommt mir immer so vor wie der übermächtige und unsichtbare Feind. Der Heilsbringer aller Bewahrer, vor dem viele Innovatoren sehr schnell kapitulieren. Weil ich mich damit nicht zufrieden geben möchte, spreche ich heute mit Wojciech Gorecki über Kultur, Kulturveränderung, soziale Systeme und noch einige Themen mehr. Ein sehr interessantes Gespräch, welches mich ein wenig nachdenklich zurückgelassen hat. Also ganz im positiven Sinne. Hier mein Gespräch mit Wojciech.
Einen wunderschönen, ja, sagen wir es ruhig, guten Abend, Wojciech. Ich begrüße dich im Podcast und stell dich bitte unseren Hörern einmal selbst vor.
Hallo Robert, genau. Ja, ich heiße Wojciech Gorecki und ich bin 42 Jahre verheiratet, 2 Kinder, habe letztes Jahr beschlossen, ein Unternehmen zu gründen und dieses Jahr entschieden, dass ich mit meiner Frau ein Haus bauen will, also irgendwie... Als wäre die Zeit nicht rar genug, packe ich mir noch ein paar Projekte rein. Das so, die private Seite beruflich. Ich bin, wie gesagt, Mitgründer von Let's Lead. Das ist ein, wir bieten Entwicklungsprogramme für Mensch und Organisation an. Das heißt, wir haben einen starken Anteil an Führungskräfte und Persönlichkeitsentwicklung und der zweite Teil ist Organisationsentwicklung. Genau, ansonsten gelernt habe ich Informatik, lange Webentwicklung gemacht, Projektleitung, Führungskraft in der Agentur und dann auch eine gewisse Zeit als Solo-Selbstständiger unterwegs gewesen. Ja, und jetzt halt den Schritt quasi nach vorne nochmal mit Let's Lead, mit der Gründung. Ja.
Also das mit dem Hausbau als eigene Erfahrung, ich bin der Meinung, das lohnt sich.
Okay, das hoffe ich.
Gestolpert, auch wenn das Wort vielleicht ein bisschen blöd ist, aber in dem Fall war es ja tatsächlich so, gestolpert bin ich über dich in meinem LinkedIn-Newsfeed und da gab es ein Foto von dir, aber das war es leider nicht, sondern der Satz, der daneben stand. Kultur ist eine der größten Denkfallen unserer Zeit. Mhm. Und da sagte sich mein Kopf, okay, ja, sehe ich auch so. Mhm. Was meinst du mit Denkfalle?
Genau, Denkfalle oder Denksackgasse nenne ich das auch mal ganz gerne. Also ich glaube, dass Kultur bei den meisten Menschen missverstanden ist. Also was es ist und wie es funktioniert und ob es veränderbar ist, wie es sich verändert. Ich glaube, das ist missverstanden. Mhm. Und deswegen führt das zu vielen, ich würde sagen, also Lars Vollmer von Intrinsify, der nennt es Wrong Turn. Also ne, es werden Entscheidungen getroffen, die auf einer Fehlannahme basieren, was Kultur denn eigentlich ist. Ja. Mhm. Genau. Ja.
Dann bringst du mich natürlich zur nächsten Frage. Was ist Kultur?
Genau, was ist Kultur? Ja, ja, boah, das sind jetzt ein paar kurzen, knackigen Sätzen.
Nimm dir ruhig 2, 3 mehr.
Ja, genau. Also, es gibt... Ich bin ja ein großer Fan von Systemtheorie nach Luhmann und es gibt da eine sehr, sehr hilfreiche Unterscheidung, die hilft, eine Grenze zu ziehen zwischen was ist Kultur und was ist Struktur. Und da gibt es den Begriff der Entscheidungsprämissen. Ich werde gehe ich jetzt nicht so tief rein, aber man kann sich das so vorstellen. Es gibt, ich sag mal, Aspekte einer Organisation, die sind entscheidbar. So zum Beispiel Hierarchien, habe ich, ne, wie viele Hierarchiestufen habe ich, wie ist mein Recruiting-Prozess, wie ist mein Vergütungssystem und so weiter. Das kann ich von heute auf morgen ändern, wenn ich denn möchte. Und dann gibt es nicht entscheidbare Aspekte einer Organisation. Sind solche Dinge wie Motivation, Agilität, ist ja gerade hoch im Trend, dieser Begriff. Und die Unterscheidung hilft dann halt, also zu erkennen, okay, die Dinge, die und Motivation und Agilität ist halt nur beobachtbar erstmal. Ich kann es nicht von heute auf morgen verändern. Ne? Selbst wenn ich wollte, ich kann nicht einfach ausrufen, so ab morgen sind wir alle viel motivierter. Das kann ich immer nur beobachten. Und das ist genau die Grenze, die da gezogen wird. Ne? Also was ist entscheidbar, was ist nicht entscheidbar und nur beobachtbar. Und das Beobachtbare, da sprechen wir dann von Kultur. Ja? Und um das nochmal vielleicht noch ein bisschen greifbarer hinzukriegen, um das vielleicht mit einem Bild noch zu unterstreichen. Es gibt eine schöne Analogie, nämlich einfach mit dem Schatten. Ne? Also die Unternehmensstruktur, ja, das ist so wie meine Hand, die ich vor so einer Lampe halte. Und je nachdem, wie ich meine Hand bewege, das ist dann halt die strukturelle Veränderung. Und die Kultur, das ist der Schatten, der an die Wand geworfen wird. Ja, also, und das ist halt der Punkt. Schatten ist immer da. Ne? Also ich mache den Schatten ja nicht. Der ist einfach, das ist ein Phänomen, das ist einfach immer vorhanden. Und was auf Organisationsebene häufig versucht wird, ist nämlich den Schatten direkt zu gestalten, ja, also zur Wand gehen und versuchen mit der eigenen Hand den Schatten irgendwie zurechtzubiegen. Was ja, ne, also das Bild zeigt halt einfach, das funktioniert einfach nicht. Ne? Aber das ist das, wovon die Leute ausgehen, die glauben, also viele Menschen glauben, das funktioniert so und versuchen dann etwas Beobachtbares zu gestalten.
Mhm. Außer Lucky Luke, der zieht schneller als sein Schatten.
Ja, okay. Also, ja, gut. Okay, den habe ich vergessen.
Das ging mir gerade. Nein,
das ist gut.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, bedeutet das, einfach mal in meinem Leben bisher zurückgeschaut, in dem einen Unternehmen gab es einen Kollegen, der ging jeden früh durch jedes Büro und hat jedem die Hand geschüttelt. Ja. Das ist Widerspiegelung der Kultur.
Ob er jetzt durch die Büros geht und den Leuten die Hände schüttelt, das kann er ja erstmal entscheiden. Ne? Mhm. So. Was ist der beobachtbare Teil davon, könnte man jetzt fragen. Also sind die Leute dann irgendwie motivierter deswegen? Haben die irgendwie, sind die produktiver dadurch geworden? Ne? Ist irgendwie, ja, also okay. Da müsste man nochmal viel differenzierter hinschauen. Also, ja.
Okay, das heißt, ich habe daneben gegriffen, ist in Ordnung. Also alles das, was wir, ich versuche es nochmal, alles das, was wir so als Rituale empfinden, als Rituale wahrnehmen in Unternehmen.
Ja.
Wie wir miteinander kommunizieren.
Ja.
Das ist dann so das Thema der Kultur.
Ja, auch da. Das matcht jetzt nicht so 100% mit meinem Kulturverständnis. Also ein Ritual würde ich bezeichnen als eine soziale Technologie. Mhm. Und ein Ritual ist entscheidbar. Ob ich das durchführe oder nicht, da kann ich mich für entscheiden. Ich kann sagen, ab morgen haben wir dieses und jenes Ritual. Also es ist ein Ritual für mich erstmal eine strukturelle Eigenschaft einer Organisation.
Mhm. Okay.
Und daraus könnten sich, ich sag mal, kulturelle Aspekte ergeben, wie jetzt zum Beispiel, ne, mehr Zusammenhalt, mehr Teamplay, mehr Agilität, mehr was auch immer, ne? Also das ist, ne, also da merkst du, also diese Dinge sind halt schon sehr miteinander, stark miteinander verknüpft. Und genauso gilt auch der Rückkanal, sozusagen die Kultur hat natürlich auch einen starken Einfluss auf das Verhalten in der Organisation. Ne? Also es ist nicht so ein Einweg, sondern es ist eine Wechselwirkung. Kann man dann sagen, ja.
Okay, ich überlege gerade, weil ich würde es gerne nochmal versuchen, ich würde es gerne für mich noch ein bisschen greifbarer gestalten, dieses Thema Kultur. Weil ich bleib mal bei den Ritualen.
Mhm.
Weil meine Vorstellung war, dass wir ja gerade in größeren Unternehmen, in erfolgreichen Unternehmen ja irgendwelche, ja, es sind Strukturen haben, wie da ist montags, erster Montag im Monat ist das Sales Meeting, da kommen alle hin, alle haben eigentlich keine Lust drauf, aber es wird getan, weil wir es schon immer so getan haben.
Mhm.
Es wird ertragen, dass sich dort jeder beweihräuchert und was weiß ich nicht, was da passiert.
Mhm.
Das hätte ich jetzt schon ein wenig in die Kulturecke geschoben. Allerdings verstehe ich gerade, dass das eher zur Strukturecke gehört.
Mhm. Ja, teils, da hätte ich jetzt gesagt, da hast du beide Sachen genannt, ne? Also, wie gesagt, die, was für Meeting-Formate durchgeführt werden. Also, wie gesagt, du kannst wirklich darauf zurückführen. Kann ich es von, also, wenn jemand, der die nötige formale Macht hat, eine Entscheidung treffen könnte, um es von heute auf morgen zu verändern, wenn das geht, ist es per Definition ein struktureller Aspekt der Organisation. Ne? Und wenn es nicht entscheidbar, sondern nur beobachtbar ist, nämlich ob die Leute jetzt im Unternehmen dann, viel meckern oder solche Dinge, ne? Also menschliches Verhalten, was ist beobachtbar? Ne? Das ist dann der kulturelle Teil. Es ist halt so, immer dann, oder vielleicht nochmal das als Ergänzung, wenn du an die Menschen in der Organisation appellierst, um es zu verändern, was du da beobachtest.
Mhm.
Und es verändert sich aber nicht. Mhm. Du appellierst ne, ganz viel und keine Ahnung, mhm. du redest auf die Leute ein, ja, machst Kulturworkshops, machst Mindset-Workshops, Motivationsworkshops, ne, machst Agilität-Workshops, was auch immer. Und es ändert sich nicht das Verhalten, was du gerne ändern möchtest. Dann versuchst du gerade höchstwahrscheinlich einen kulturellen Aspekt zu gestalten. Ja, du versuchst etwas, ein Objekt, das nur beobachtet werden kann, zu verformen und zu gestalten.
Okay. Ich gebe auf und komme zur nächsten Frage. Weil das, was ich für mich mitnehme, ist, dass die Kultur ist, ja, es ist wirklich das schöne Bild des Schattens, so richtig gegriffen, greifen kriege ich es nicht. Und dann wundere ich mich jetzt natürlich, wenn ich bei meinen Kunden in Projekten oder auch in Unternehmen, in denen ich früher gearbeitet habe, immer wieder höre, nee, Robert, also bevor wir das ändern, bevor wir das machen,
ja, da
müssen wir erstmal die Kultur verändern. Also die Kultur hier im Unternehmen gibt's das nicht her.
Mm, ja, ja, ja.
Was sagst du dazu?
Ja, auch ein spannendes Statement. Ja, hört man tatsächlich oft. Ist ein Stück Wahrheit mit drin, kann man so sagen, denn wie ich vorhin schon sagte, die Kultur hat einen starken Einfluss darauf, wie sich die Menschen verhalten und auch welche Entscheidungen sie treffen. Daher ist der richtige Teil der Aussage, ne? Also eine Kultur kann, also ich spreche dann halt immer von kulturellem Kraftfeld, ja, und dieses kulturelle Kraftfeld, das sorgt dafür, dass wir gewisse Dinge tun und manche Dinge auf gar keinen Fall tun, ja. Also, ein soziales, also System, ich gehe mal ein bisschen tiefer rein. Systemtheorie, ja, spricht von sozialen Systemen. Ja, wir beide unterhalten uns gerade und bilden dadurch ein soziales System. Und dieses soziale System weist uns Rollen zu, ne? Du hast die Rolle des Interviewers und ich habe die Rolle des Interviewten, so. Und ne, ich befolge natürlich meine Rolle so gut, dass ich anschlussfähig bin, sonst würde dieses soziale System aufhören zu existieren. Ne? Wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Witze zu erzählen und höre nicht auf, dann würdest du irgendwann auf den Stoppknopf drücken und sagen, Wojtek, so funktioniert das nicht, mach's gut. Und dann würde dieses soziale System aufhören zu existieren. Deswegen tue ich das halt nicht. Ne? Ich sage das, was anschlussfähig ist. Ja. Und da könnte ich halt auch davon sprechen, das ist ein kulturelles Kraftfeld, was mich in diesem Verhaltensmuster drin hält. So, und so wirkt die Kultur auf mein Verhalten. Ja. Und gleichzeitig gibt es strukturelle Aspekte, wie zum Beispiel, ne, wir machen das jetzt hier gerade über, ne, ein Video-Call-Programm. Das heißt, wir sind nicht wirklich in einem Raum, wir sprechen Mikros, ich habe Kopfhörer drin. Und das sind strukturelle Aspekte. Und die haben natürlich auch eine Auswirkung auf dieses soziale System. Ne? Das heißt, ne, wie wir uns vielleicht hier gerade zeigen in diesem Gespräch, ja. Also ich habe das auch schon oft, also du kennst es vielleicht selbst, ne? Im Videocall ist man irgendwie entspannter, weil man hat keinen direkten Blickkontakt zum Beispiel, ja. So. Das sind also Sachen, die spielen da halt auch mit rein. So, jetzt bin ich ein bisschen abgebogen, aber so, jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, ne? Also erst muss sich die Kultur verändern, damit wir die strukturellen Aspekte der Organisation ändern können. Wie gesagt, der eine Teil ist, ja, Kultur spielt mit rein. Der andere Teil ist, wo ich sage, nein, das stimmt nicht, ist, ja, manchmal ist in einer Organisation eine Veränderung, eine strukturelle Veränderung notwendig, die zu Konflikten führt. Das heißt, man wird sich reiben mit diesem kulturellen Immunsystem. Ja, also es wird einfach Konflikte geben. Das ist einfach essentieller Bestandteil von Veränderungsprozessen in Organisationen. Wenn eine Veränderung ohne Konflikte abläuft, dann würde ich sehr stark daran zweifeln, dass es wirklich eine Veränderung ist. So, das heißt, ich, ne, an der Stelle würde ich dann mir so erklären, so, vielleicht haben Menschen Hemmungen, Konflikte hervorzurufen. Ne? Mhm. Die haben einfach Bedenken, das ist mir einfach zu heiß, ich will das nicht angehen, ich habe keine Lust auf den Gegenwind und ich lasse mal die Finger von und dann wird halt dieses Kulturargument gebracht. Kann ich mir durchaus vorstellen.
Oder man hat die Erfahrung gemacht, dass, du nanntest es anschlussfähig, dass solche Dinge halt nicht anschlussfähig sind in dem System und man ist halt besser beraten, wenn man es sein lässt.
Genau, ist auch ein guter Punkt, genau. Also, ne, das heißt, vielleicht wurden schon Versuche gemacht, die von diesem kulturellen Schutzschild abgeprallt sind. Und dann hat, ne, ist das Learning, was die Menschen daraus ziehen, es geht halt nicht. Ja, da ist diese Kultur und die verhindert das, was ja tatsächlich auch so stimmt. Also, ne, man braucht schon eine gute Strategie, um an diesem Kraftfeld vorbeizukommen, ja, um Veränderungen trotzdem herbeiführen zu können. Und von daher, ja.
Okay. Wenn ich auf deine Definition zurückkomme, Kultur ist der Schatten der Struktur, dann würde das jetzt, bin Ingenieur, bedeutet das für mich ja im Umkehrschluss, wenn ich die Kultur verändern möchte, ja, dann kann ich eigentlich nur an der Struktur arbeiten.
Genau, also du, ne, da geht's jetzt, wir gehen jetzt in die Richtung Kausalität, ne? Also der Wunsch, das ist ja der Wunsch von vielen, vielen Menschen, die sagen, wir lieben Kausalität, weil das ja so eine Sicherheit mit sich bringt. Ne? Und Kausalität heißt ja, wenn ich A tue, dann wird B passieren. So. Mhm. Und ich möchte Kultur verändern, genau nach diesem Prinzip. Ich mache dies, ich führe Scrum ein und kriege B, nämlich meine geliebte Agilität. Ne, das, und ich glaube, in die Richtung geht deine Frage auch so ein Stück. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich die Struktur so verändere, kriege ich doch die Kultur dann, oder nicht? Und das ist genau der Punkt, wo dann auch die Systemtheorie sagt, nee, leider nein. Denn ein soziales System ist ein komplexes Gebilde. Also komplex bedeutet nicht vorhersagbar, wie es auf Irritationen reagiert. Ne? Das heißt, du kannst irritieren, also du kannst es nicht gezielt verändern, sondern nur irritieren. Also wenn du Scrum einführst, dann wird das System irritiert. Es wird irgendwas passieren. Man kann so, ne, Vorhersagen treffen, so, oh ja, es könnte sein, dass das und das passiert. Ja. Aber was letztendlich wirklich passiert, ist unbekannt. Das kannst du nicht vorhersagen. Also es ist einfach komplexe Dinge, wie ein soziales System, sind nicht vorhersagbar in ihrer Reaktion auf die Irritation.
In der Regel wird irgendetwas passieren. Wir wissen nur nicht, was, und wir können das Ergebnis nicht vorhersagen.
Genau, genau. Und selbst wenn nichts passiert, ist das ja auch, da passiert ja was, nämlich gar nichts. Also, ne, irgendwie, ja.
Genau. Ja. Okay. Aber was mache ich denn jetzt denn nun? Ich möchte doch diese Kultur verändern.
Genau. Ja, ich möchte. Genau. Man kann was ganz Tolles machen, nämlich sich erstmal überlegen, ist es überhaupt sinnvoll, eine Kultur zu verändern? Ja. Oder, also eine viel bessere, in meinen Augen eine viel sinnvollere Perspektive auf Kultur ist, einfach zu sagen, ich habe immer die Kultur, die ich verdiene, ja. Also immer, die Kultur ist immer passend. Mit der Kultur stimmt alles. Sie reflektiert die aktuellen Gegebenheiten. Mhm. Ne? Ich hab halt immer diesen Spruch, ich sage mal, ich stecke das Thermometer in die Kultur und den Schraubenzieher stecke ich in die Struktur. Ja. So, das heißt, meine Kulturanalyse, die hilft mir sehr zu erkennen, was ist hier eigentlich gerade los? Wo drückt hier eigentlich der Schuh gerade? Also man kann über eine Gesprächstechnik, so also eine Interviewtechnik, kann man eine Kulturanalyse durchführen und dann Rückschlüsse auf die strukturellen Eigenschaften führen. Welche strukturellen Eigenschaften führen dazu, dass die Kultur sich gerade so verhält? Und kann dann, also auf diese Art und Weise kriegt man dann ganz gute Ideen, wo man strukturell was verändern kann, damit die Kultur Blockade sich auflöst. Ja, also manchmal ist es so, dass die Kultur einfach gewisse Veränderungen blockiert, wie du ne, in deinem Beispiel, was du genannt hast. Ne, wir müssen erst die Kultur ändern damit. Und dann ne, wäre meine Vorgehensweise, okay, dann ich schaue mir das mal genauer an, ich führe Interviews, versuche herauszufinden, welche strukturellen Eigenschaften sorgen für diese Kulturblockade. Und dann kann man ganz gut erkennen, okay, hier gibt es gewisse Eigenschaften. Ich weiß nicht, vielleicht ist es das Vergütungssystem, ja, vielleicht ist es der Recruiting-Prozess, vielleicht hat es einfach mit der Wertschöpfung, also mit dem Produkt selbst zu tun, mit dem Markt zu tun. Also es ist unglaublich vielfältig, wo so ein bisschen die, ich sag mal, die Blockade sitzen kann. Und in der Regel ist es so, wenn man die Blockade sozusagen identifizieren konnte, dann hat das mit einem Tabuthema zu tun. Dann ist das ein Thema, worüber nicht so gerne gesprochen wird. Das heißt, du piekst dann so in so einen ganz wunden Punkt der Organisation und wenn es benennst, dann gibt's erstmal so ein, ich sag mal, ein betretenes Schweigen. So, oh je, er hat's gesagt. Okay, was passiert jetzt? Ja, und dann sowas kann helfen. Allein dieses das Problem zu benennen, diesen Elefanten im Raum zu benennen, sagen, ey, kann es sein, dass ihr das und das hier tut und das dazu führt? Und wenn die Leute dann ne, irgendwie sich gegenseitig verschämt in die Augen gucken und sagen, Mist, ich glaube, er hat es jetzt ausgesprochen. Jetzt können wir es nicht mehr unbenannt lassen. Jetzt können wir es auch besprechen. Jetzt ist es besprechbar geworden und jetzt können wir endlich mit diesem Tabuthema umgehen und irgendwas damit machen.
Okay. Kannst du uns das vielleicht noch ein bisschen an einem Beispiel deutlicher machen, wie das funktioniert mit Kulturanalyse und was dann für Folgerungen rauskommen? Oder überfalle ich dich jetzt damit?
Nee, überfällst mich nicht. Ich versuche das nur so knapp wie, also so kompakt wie möglich irgendwie zu halten. Also die Kulturstrukturanalyse funktioniert über verkettete Gespräche. Das ist, wie gesagt, so ein Vorgehen, wo ich Einzelgespräche führe mit einer bestimmten Auswahl von Menschen aus der Organisation. Und in diesen Gesprächen äußere ich Hypothesen. Ich sage, kann es sein, dass euer Vergütungssystem dazu führt, dass ihr Einzelkämpfer seid, obwohl ihr im Team spielen sollt? Ne? Und dann gibt es so, dann könnte es sein, dass der Gesprächspartner darauf reagiert mit ja, kann sein. So ein verschämtes Lächeln oder so oder ne, reagiert gar nicht so stark, dann ist das ein Indiz für, jo, ich habe getroffen. Und dann gibt's die Reaktion, nee, das ist ganz anders. Und dann weiß ich, ah, okay, das war kein Treffer. Die Schiffe versenken. Und dann kann man auch nachfragen, ja, wie ist es denn? Ja, und über diese Gespräche bekomme ich sozusagen Antworten auf Fragen, die ich nie gestellt habe. Das ist der spannende Punkt daran. Ja, die Leute geben mir Antworten und ich hätte niemals dafür eine Frage finden können. Ja, und so kriege ich ganz wichtige Informationen über die Organisation heraus und kann daraus mit dem systemtheoretischen Verständnis von Organisationen als soziales System sozusagen ein Modell, Erklärungsmodell bauen, was ich der Organisation, also ne, diesem sozialen System der Organisation an die Hand geben kann, sagen, guckt mal, das ist ein Erklärungsmodell für euer Verhalten und so wird das Problem in der Organisation besprechbar und lösbar, weil vorher ist es in der Regel so, kriegt die Organisation das Problem nicht gepackt, weil sie es nicht besprechen können, weil es irgendwie durch Tabus verboten ist. Und du wolltest noch ein Beispiel haben für so ein Ergebnis. Vielleicht macht das noch ein bisschen mehr Klick an der Stelle. Also ein Ergebnis von einer Kulturanalyse, das jetzt nicht ganz so, ich sag mal, ist jetzt kein Action-Thriller, so, aber ein Ergebnis von der Kulturanalyse war, da waren zwei Teams und es gab die Forderung, wir wollen hier, dass beide Teams agil und modern und New Work sind und so, und eins der Teams war halt eher, sag ich mal, klassisch, so klassisch strukturiert, und da war eher so eine autoritäre Führung. Und dann gab es aber die Forderung, wir wollen, dass alle Teams hier agil und New Work sind. Und das Ergebnis der Analyse war, die Kultur ist schon in Ordnung, denn die Wertschöpfung, also der Markt, den Team A bedient, ist halt auch klassisch konservativ. Das heißt, die sind anschlussfähiger zu diesem Markt hin, wenn sie klassisch konservativ auch arbeiten und strukturiert sind. Und das andere Team war eher, naja, das hatte eher einen Markt, der modern war und wo es halt auch um digitale Medien ging, um modernere Themen, sag ich mal. Und da war es halt auch klar, dass das eher so eine start-upigere Kultur war. Das heißt, naja, das Tabuthema an der Stelle war, mit euren Kulturen ist alles in Ordnung. Hier muss niemand verändert werden. Es passt alles. Die Wertschöpfung funktioniert. Ne? Und das war etwas, das das ist halt auch ein mögliches Ergebnis. Das heißt, man kann sagen, ah, okay, dann ist doch alles gut.
Ja. Jetzt muss ich mich kurz entscheiden, in welche Richtung ich mit dir weitermache, weil du hast mir zwei Brocken hingeworfen. Den einen schon vor einer geraumen Zeit, der hieß Mindset, und den zweiten, ja, der heißt jetzt gerade Transformation. Jetzt bin ich mir nicht sicher, mit was ich weitermache, aber lass uns mal in Richtung Transformation laufen, weil wir müssen agiler werden. Wir brauchen eine Transformation. Wir müssen ein Transformationsprojekt machen.
Ja.
Unter dem, was ich jetzt gerade gelernt habe, unter dem Fokus, ist das ja dann eher der zweite Schritt vorm ersten.
Ja, da habe ich letztens auch noch was zu gepostet, ne, mit dieser Transformation. Also Transformation, wenn sie verstanden wird als, wir haben da dieses Idealbild, wir haben die, schlag mich tot, die Purpose-Organisation, die Thiel-Organisation, die lernende Organisation, die holokratische, soziokratische Organisation, was auch immer. Ja, da gibt's so ganz viele Idealbilder, die von verschiedenen, die auch aus so Büchern wie Reinventing Organizations von Lalu, ja, sehr stark auch geprägt oder angeboten werden. Das heißt, die Menschen glauben, sie müssen sich transformieren in so eine Art von Unternehmen. Und diese Idealbilder werden so als Leitstern genutzt und dann wird in diese Richtung gearbeitet und leider aber nicht hingeguckt auf, weil, wo ist eigentlich unser Problem in der Wertschöpfung, weil, ne, wenn in der Organisation eine Veränderung nötig ist, dann hoffentlich immer entlang der Wertschöpfungsprobleme. Ja, wo können wir unseren Kunden nicht so gut bedienen? Wo ist der Markt gerade stärker als wir? Wo müssen wir aufholen? Ja. So, das heißt, die Menschen laufen einem Idealbild hinterher, aber verlieren ihre Wertschöpfung aus den Augen, was total gefährlich ist, ja, weil du dann plötzlich, dann bist du halt vielleicht total die hippe Organisation, aber dein Kunde hat nichts davon. Und dann geht's dir wirtschaftlich noch schlechter als vorher, ne? Und das ist auch etwas, was die Angestellten oder Mitarbeiter im Unternehmen spüren. Wenn eine Veränderung in irgendeine Richtung geht, aber die Arbeit wird dadurch irgendwie nicht sinnvoller, besser, oder der Kunde hat nichts davon, ja. Und da kommt Zynismus rein und ja, auch dann irgendwann schalten die Leute auch ab und sagen so, was machen die hier eigentlich, ja. Mhm. Ja.
Das so. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Zum Anfang meines Berufslebens wurde die Organisationsstruktur regelmäßig verändert. Ich habe erst später verstanden, warum das sinnvoll sein könnte. Damals allerdings habe ich dann irgendwie den Spruch entwickelt, jedes Mal, wenn es wieder losging, ach, McKinsey braucht wieder Kohle.
Ja, gut, sie müssen auch Geld verdienen. Ne? Das sind auch soziale Systeme, die sich halten wollen. Ne? Also es ist auch so, das ist auch spannend. Ne? Also, finde ich unglaublich faszinierend. Also aus Systemtheorie, ein soziales System hat im Grunde nur einen Wunsch, eine Prio 1, und das ist Überleben. Das ist der Fortsetzungswunsch. Mhm. Ja. Finde ich voll faszinierend. Das ist, ne, das Leben selbst ist halt auch so, ne, Leben will weiterleben, ja, eine Organisation als soziales System verstanden will auch nur weiterleben. Ist völlig egal, womit ihr Geld verdient. Die wollen überleben, ja. Und ob es den Menschen in der Organisation dann gut geht oder nicht, das ist dem sozialen System so gesehen egal. Ja, es arbeitet nach ganz eigenen Regeln, nach eigenen Dynamiken und achtet jetzt nicht darauf, gibt es den Menschen in der Organisation gut oder nicht. Hm.
Ja. Wobei der Mensch, also ich weiß, es funktioniert nicht überall, aber der Mensch ja letztlich irgendwann entscheidet. Entweder ich kann in diesem System leben, ich kann mich so anpassen, dass wir einen eingeschwungenen Zustand haben, an dem wir miteinander klarkommen, passfähig sind, oder ich muss das System verlassen.
Genau. Da gehst du jetzt ein Stück weit in so eine Richtung, also das ist noch so ein Disclaimer, den ich immer ganz am Anfang gebe, wenn ich über Systemtheorie spreche. Ich sage immer, die Realität ist die Realität und sie entzieht sich jeglicher Beschreibung. Ja, das bedeutet, egal was du für ein Modell versuchst zu erstellen, um die Realität abzubilden, zu modellieren, es wird irgendwo hinken, irgendwo wird es nicht richtig, da wird irgendwas fehlen, ne? Weil das ist einfach, das ist die Natur der Sache sozusagen, ja. Und so ist die Systemtheorie auch nur ein Modell der Realität, ja, das in gewissen Dingen ganz hilfreiche Unterscheidungen liefert, die ich nutzen kann, um Dinge zu erkennen, um Erkenntnisse zu sammeln. Und an manchen Ecken ist es halt nicht so gut geeignet, ne? Daher, wenn ich über Organisationen als soziale Systeme nachdenke, dann ist es wie eine Brille, die ich aufsetze. Und ich weiß immer ganz genau, ich schaue gerade aus einer ganz bestimmten Perspektive auf die Organisation und ich weiß, das ist aber nicht die Organisation. Die Organisation ist die Organisation. Und es gibt kein Modell, in dem ich die Organisation vollständig abbilden kann. Deswegen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns bei Let's Lead, dass wir halt sagen, wir verknüpfen die individuelle Perspektive. Das ist die intuitive Perspektive, die wir immer annehmen. Ein Unternehmen besteht aus Menschen und die haben alle Mindsets. Ja, und wenn ich die Mindsets verändere, dann verändere ich auch das Verhalten. Ja, stimmt auch zum gewissen Teil. Also wenn ich es irgendwie hinkriege, dass du ein anderes Weltbild bekommst, wirst du dich anders verhalten. Und dann gibt's auch die absolut gegenüberliegende Perspektive, das Unternehmen besteht aus allem, was übrig bleibt, wenn du die Menschen rausnimmst. Das ist komplett gegensätzlich. Und diese Perspektive ist schwierig also viele Menschen haben damit Schwierigkeiten, weil die sagen, es ist ja total inhuman, unmenschlich, ne? Wie ein Unternehmen besteht nicht aus Menschen. So, ja, aber wenn ich das einfach mal annehmen kann, es ist ja nicht so, dass ich sage, so ist es. Ich sage einfach nur, wenn ich das einfach nur mal für diese Perspektive annehmen kann, dann führt mich das zu sehr wertvollen Erkenntnissen, die dann tatsächlich zu guten Ergebnissen führen können.
Okay, das würde ich gern weiterspinnen. Was bleibt übrig, wenn ich die Menschen aus dem Unternehmen rausnehme?
Ja, halt Kommunikation und Operation, ne? Wenn du Luhmann fragst. Ja, jetzt die Frage, wie wissenschaftlich, wie akademisch sollen wir jetzt werden?
Lass es uns ausprobieren.
Ja, brems mich oder sag, wenn zu viel ist. Also pass auf. Also soziale Systeme bestehen aus Kommunikation oder auch aus Operationen. Ne? Also Kommunikation wird bei Systemtheorie auch nochmal ein bisschen anders verstanden als so gemeinhin. Ne? Kommunikation ist immer dann, wenn du verstehst, ey, der Wojtek hat jetzt eine Information ausgewählt und eine andere und alle anderen dafür ausgeschlossen und hat mir die irgendwie mitgeteilt, dann hast du das Gefühl, hier wurde kommuniziert. Mhm. Ne? Das kann natürlich über Sprache passieren. Es kann auch sein, dass ich einen Zettel hier hinhalte in die Kamera, auf dem was steht. Dann würdest du immer noch wissen, er hat das geschrieben. Er hätte alles andere schreiben können. Er hat aber das geschrieben und hält mir jetzt einen Zettel dahin. Daran weißt du, Kommunikation. Okay. So. Und ein soziales System besteht aus Prozessen von Kommunikationen. Ne? Also eine Kommunikation führt zur nächsten, das führt wieder zur nächsten und so weiter. Da kommt diese Anschlussfähigkeit her. Ne? Also jede Kommunikation ist, jede Kommunikation, die zu einer nächsten führt, ist anschlussfähig, ja. Und so, und das ist das soziale System, ja. So. Also nur diese Kommunikationsprozesse ich habe noch gar nicht über Menschen gesprochen, dass Menschen sprechen, ja, das ist die Voraussetzung dafür. Also Menschen sind die Umwelt des Systems. Das ist wie sozusagen, ich brauche Blumenerde, damit Blumen wachsen können. Ja, aber ne, die Erde kann ja auch auswechseln. Und so ist es bei sozialen Systemen auch. Ich kann die Menschen austauschen. Die Kommunikationsprozesse bleiben interessanterweise die gleichen. Kennst du das Fünf-Affen-Experiment? Sagt dir das was?
Im Hinterkopf irgendwie ja, aber ich könnte es jetzt nicht wiedergeben.
Das ist ein recht bekanntes Experiment. Und zwar, das ist ein Gedankenexperiment. Das wird oft verkauft, als hätte jemand das wirklich durchgeführt. Das ist aber eigentlich auch so eine Urban Legend. Also ist ein Gedankenexperiment. Und zwar fünf Affen in einem Käfig. In dem Käfig steht eine Leiter, auf der Leiter die Bananen. Ne? Du weißt, worauf es hinausläuft. Ne? Also und du, ne, irgendwie, sobald ein Affe die Leiter hochgeht, werden die anderen nass gespritzt, das finden die doof und verprügeln jeden Affen, der dann die Leiter hoch will. So, und dann wechseln die einen Affen nach dem anderen aus, bis nur noch Affen da sind, die noch nie nass geworden sind, aber alle verprügeln sich gegenseitig, sobald einer hochgeht. Und da sagt man auch, ne, es gibt ein kulturelles Muster, nämlich, dass sich gegenseitig verprügeln, sobald jemand die Leiter hochgeht. Und dieses kulturelle Muster überlebt das komplette Austauschen der Umwelt, also der einzelnen Affen. Ja. Und ein zweites Bild schicke ich noch hinterher, das ist ein bisschen kürzer. Und zwar, woraus besteht der menschliche Körper? Ne, eine intuitive Antwort wäre ja, besteht aus den Zellen. Und dann sage ich so, ja. So, und dann sage ich, okay, gut, nach 7 Jahren ist von den Zellen halt nicht mehr viel über. Bin ich dann ein anderer Mensch? Nee, bin ich nicht. Woraus bestehe ich dann? Naja, aus den Prozessen, die zwischen den Zellen stattfinden. Wie zum Beispiel mein Herzschlag. Ja, der Herzschlag läuft schon seit bei mir jetzt, ne, 42 Jahre, toi, toi, toi. Und die Zellen erneuern sich halt ganz oft. Aber der Herzschlag bleibt erhalten. Ja, das heißt, und das ist diese andere Perspektive auf ein System, nämlich zu sagen, die Prozesse, die zwischen den Teilen stattfinden, die Kommunikationsprozesse, das ist das soziale System. Und die Zellen an sich sind nur die Bedingung, dass es ablaufen kann.
Okay. Wenn wir jetzt sagen, okay, von dem System, wenn wir Menschen rausnehmen, bleibt die Kommunikation, bleiben die Prozesse. Was fange ich jetzt damit an? Ja. Wobei hilft mir das?
Genau, bei deinem Verständnis von Organisation. Das hilft dir dabei, zuerst einmal anzuerkennen, dass jeder Mensch in einer Organisation eine Rolle spielt. Und nicht nur in der Organisation, sobald er nach Hause geht, sobald er im Verein Fußball spielt oder sonst irgendwas macht. Wir sind unglaublich kontextabhängige Wesen und wir sind extrem gute Schauspieler. Ja, wir können je nachdem, wo wir gerade uns befinden, wer im Raum ist, ja, wie, ob es hell ist, ob es dunkel ist, können wir sehr gut uns das Programm sozusagen aussuchen, die Rolle aussuchen, die anschlussfähig ist in diesem Kontext. Und das ist für mich eine extreme Erleichterung. Das heißt, ich kann aufhören, mich darüber zu ärgern, dass der Klaus Jürgen jetzt schon wieder das und das nicht gemacht hat, obwohl ich es ihm gesagt habe, sondern einfach sagen, er ist einfach, er verhält sich folgerichtig. Ja, er spielt da diese Rolle, ob er will oder nicht. Er muss diese Rolle spielen, sonst ist er nicht anschlussfähig. Ja, und ich kann einfach mich frei machen von diesem, ich muss mich an den Menschen nicht mehr so abarbeiten. Ja, ich muss nicht mehr dahin. Mensch, du, hab mal ein anderes Mindset. Nee, finde ich aber doof, will ich aber nicht, haben wir schon immer so gemacht. Also ich kann diesen ganzen Kram aufhören. Also, ich kann aufhören, mich mit diesem kulturellen Kraftfeld die ganze Zeit von dem irgendwie bearbeiten zu lassen, sondern kann einfach direkt über einen anderen Hebel die Mechanismen oder die Dynamiken zu verändern.
Ja, kann was direkt, ist jetzt dieser andere Hebel? Entschuldige, wenn ich dir ins
Wort falle. Das wären dann strukturelle Aspekte. Ne? Das heißt, ich würde mich nicht auf diese Individuen konzentrieren, sondern ich würde versuchen herauszufinden, was sind die strukturellen Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass ich dieses Verhalten ständig hier beobachte? Und wenn ich die herausgefunden habe, kann ich meine Energie reinstecken und versuchen, diese Rahmenbedingungen zu verändern, ja, in eine Richtung, die hoffentlich ein anderes Verhalten hervorbringt, ja, und muss mich halt an den Menschen nicht mehr abarbeiten, ja. Oder ich komme zu dem Schluss, mir fehlt die formale Macht, um das zu verändern. Also deal with it. Ja, also es gibt ja diesen tollen Spruch, ne? Love it, change it, leave it. Ja, dann kommt man relativ schnell an so einen Punkt, wo man sagen kann, okay, ich kann Entscheidungen treffen. Ist doch super. Ne? Also ich komme schnell weiter.
Jetzt bilde ich mir ein, in den letzten vielen Jahren regelmäßig gelernt zu haben, wenn der Mitarbeiter das nicht macht, was er tut, was er tun soll, liefert andauernd nicht das Ergebnis ab, dann muss ich mit dem Mitarbeiter reden, dann muss ich mit ihm dieses tun, jenes tun, welches tun. Das habe ich gelernt, das kann ich als Führungskraft. Und ich bin regelmäßig auch erfolgreich damit. Mhm. Aber jetzt hast du ja, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas anderes gesagt.
Ja, naja, genau. Mhm.
Genau. Wie würde dann mein Werkzeugkasten aussehen?
Ja, erstmal ist es so, mit diesem systemtheoretischen Ansatz oder diese Perspektive ersetze ich nichts, was du schon hast an Werkzeugen. Mhm. Ich würde dir eher empfehlen, schau dir das an als Ergänzung zu dem Werkzeug, was du schon an Bord hast. Mhm. Denn natürlich, ne, mit Mitarbeitern Erwartungen klären, ja, ist so, verstehe ich als das kleine Einmaleins der Führung, so, ne? Ich erwarte von dir dies und das und dafür kannst du von mir X und Y erwarten. So, und das ist jetzt unsere Vereinbarung. Ne? Und klar würde ich so auch vorgehen, ne? Nur wenn es zu Situationen kommt, wo wir anfangen zu appellieren an Menschen, sei mal bitte grüner, gelber, roter, aber es passiert nichts, es kommt nur mehr Zynismus und Frust auf, dann fange ich an, mir Gedanken zu machen, so, okay, kann es sein, dass dieser Kontext, die Rahmenbedingungen dazu führen, dass es sich nicht verändern kann? Und dann muss ich, wie gesagt, die andere Perspektive einnehmen und gucken, okay, wie macht das aus dieser Perspektive denn Sinn? Ne? Weil, wie gesagt, diese, ne, individuelle Perspektive und Systemperspektive kann man erst das eine sich anschauen, dann das andere sich anschauen und gucken, was für ein Bild ergibt das dann am Ende, ja? Und welche Maßnahmen sind da vielleicht jetzt am ehesten sinnvoll?
Okay. Wenn ich das Gesagte von dir mir so durch den Kopf gehen lasse und jetzt nochmal in die andere Richtung abbiege, liege ich dann richtig, wenn ich sage, dass ein Großteil der Aktivitäten, die in Richtung, ja, wir müssen jetzt mal das Mindset der Mitarbeiter verändern, oder du musst dein Mindset verändern, eigentlich irgendwie sinnlos sind?
Nicht nur sinnlos, es ist übergriffig. Also, ne, was ich für eine Haltung habe, ne, welche Werte ich habe, ja, nach denen ich lebe, das ist meine ganz individuelle Privatsache. Ich möchte nicht, dass mir jemand vorgibt, welche Werte ich leben soll oder nicht. Ja, das ist einfach Übergriff. Und Mindset-Workshops sind auch Übergriff. Also wenn jemand zu mir kommt und meine grundlegenden Glaubenssätze versucht zu verbiegen, das geht in meinen Augen nicht. Und das ist auch dieses ungute Gefühl, das viele Menschen haben, wenn sie aus solchen Workshops rauskommen. Irgendwie, ne, also zuerst haben viele das Gefühl so, irgendwie, ich glaube nicht, dass sich was verändert. Und zweitens fühle mich gerade irgendwie schmutzig. Ja, da ist gerade irgendwas passiert, was eigentlich nicht so ganz okay war. Und das ist dieser Übergriff. So, ne, also, meine ganz persönliche Haltung ist, jeder Mensch ist in Ordnung, so wie er ist und verhält sich folgerichtig. Davon gehe ich zuallererst aus. Ja. Und ich habe nicht das Recht, anderen Menschen irgendwie vorzugeben, welche Werte sie haben sollen. Das gehört sich nicht.
Okay. Ich habe gerade mal nebenbei gegoogelt, weil du sagtest Workshop, das ist mir noch nicht untergekommen, aber der erste Sucheintrag war gleich Praxis-Workshop, agiles Mindset.
Ja.
Schön. Okay.
Also ich möchte das vielleicht nochmal ergänzen. Also es ist ja so, ich bin, das kann ich vielleicht noch ergänzen zu meiner Vorstellung, ich bin sehr begeisterter Selbstentwickler sozusagen. Ne? Also Persönlichkeitsentwicklung ist so ein Ding bei mir. Ne? Mhm. Das heißt, Ich denke natürlich sehr viel über mein eigenes Mindset nach, über meine Glaubenssätze. Ne? Ich reflektiere sehr, sehr stark mein eigenes Verhalten und mein Denken und mein Fühlen und was auch immer. Das heißt, ich freue mich über Angebote, wo ich andere Mindsets vorgestellt bekomme. Ich freue mich über Angebote, wo ich über Werte was lernen kann, ne? Wo ich mich selber reflektieren kann. Wenn ich freiwillig dorthin gehe und sage, ich habe da Bock drauf, bitte, ne, reflektier mich doch bitte und sag mir was dazu. Und wenn ich mir das hole, wenn ich mir das ziehe, dann ist das eine Sache. Ne? Nur das, was ich gerade meinte mit dem Übergriff ist, wenn ein Bereichsleiter seinem gesamten Team von 100 Leuten so einen Mindset-Workshop verabreicht, ob die Leute da freiwillig hingehen oder nicht, wird gar nicht gefragt. Ja, also man muss ja quasi schon davon ausgehen, die gehen nicht freiwillig dahin, selbst wenn sie sagen, ja, ich gehe da freiwillig hin. Dann ist das für mich eine grenzwertige Sache. Also dann sage ich, nee, so nicht. Das bitte nicht.
Sehr interessant. Wenn der eine oder andere oder ich das jetzt vertiefen wollen, hast du aus der Kalten ein paar Buchempfehlungen? Ansonsten reichen wir das in den Shownotes nach. Alles kein Problem.
Ja, also ich würde es so sagen, wer sich mit der systemtheoretischen Betrachtung von Organisation und Organisationsentwicklung auseinandersetzen will, dem kann ich Gerhard Voland empfehlen. Mhm. Ne? Ja. Da gibt's auch bei YouTube ein paar gute Vorträge. Das ist quasi Systemtheorie nutzbar gemacht für Organisationsentwickler. Ne? Also wenn man Luhmann direkt liest, ich habe ein T-Shirt gesehen, da stand drauf, Luhmann lesen ist wie Techno hören. so in etwa kann man sich das vorstellen. Ja. Deswegen, ja, Voland ist eine sehr gute Adresse, um da so ein bisschen einzusteigen. Das ist dann wirklich praxisnäher.
Bei Voland denke ich dann hier, wie heißt Denkwerkzeuge für Höchstleister, oder?
Genau. Ja, das ist das Buch. Wobei, also der allererste Punkt ist einfach bei YouTube nach Gerhard Voland suchen und mal sich ein paar Vorträge von ihm anhören. Das ist wirklich, wirklich schlaues Zeug. Dynamikrobust.com, glaube ich, gibt's auch noch. Das ist auch von ihm. Das sind die Inhalte des Buchs quasi auch nochmal online. Diese Denkzettel, die sind super. Mhm. Und natürlich alles, was über Let's Lead, über LinkedIn so kommt, ne, alles sehr, sehr lesenswert.
Da sind wir noch nicht, wo wir dich im Internet finden. Aber das können sich die Hörer schon mal merken. Und was mich vorhin noch sehr interessiert hat, habe ich mir eine Notiz gemacht, Kulturanalyse. Gibt es da auch etwas, wo wir uns schlauer machen können?
Das ist auch ein Werkzeug sozusagen aus diesem von Dynamik Robust beziehungsweise aus dem Buch Denkwerkzeuge für Höchstleister.
Okay.
Diese verketteten Gespräche. Okay. Da kann man sich mal anschauen, wie die Theorie dahinter ist. Ja.
So werde ich dann mal was in die Shownotes schreiben. Ich gehe mal auf meine zweite Frage zurück. Da hatte ich gesagt, dass häufig der Vorwand ist, hier muss ich erstmal die Kultur verändern im Unternehmen, bevor wir hier irgendwas anderes machen können. Ich weiß, es ist eine Herausforderung. Kurz, ein Tipp, zwei Tipp, drei Tipps, wie ich wie der Hörer damit umgeht.
Also wenn die Kultur so quasi vorgeschoben wird, als wir könnten hier nichts tun, die Kultur ist stärker als wir. Gute Frage. Es gibt eine ganz spannende Strategie, wie man Veränderungen in Organisationen durchführen kann an diesem kulturellen Immunapparat vorbei. Ist auch keine Erfolgsgarantie mit drin, aber es ist auf jeden Fall vielversprechend, und zwar, das nennt sich Schutzraum. Das ist das Schutzraumkonzept. Und da ist der Kniff an der Sache, es braucht einen Schutzraumstifter. Das ist eine Person mit hoher formaler Macht, die ein Team sozusagen stiften kann, nicht das Team stiften kann, sondern dem Team sozusagen Sicherheit geben kann vor kulturellen Übergriffen. Aha. Ich mache das ein bisschen anschaulicher. Also das heißt, wenn es diese kulturellen Blockaden gibt, kann man sich überlegen, okay, gibt es hier jemand bei uns, der eine Idee hat, der Lust hat, dieses relevante Problem für uns zu lösen? Wenn sich dann jemand meldet, dann gibt es da, wie gesagt, den Menschen mit der Idee, das ist der Teamstifter, und der Mensch mit der hohen formalen Macht, das ist der Schutzraumstifter. Und die beiden, die müssen sich in die Augen gucken und sagen, ich vertraue dir, ich glaube, also wenn jemand das schafft, diesen Schutzraum zu halten, dann bist du das. Und auf der anderen Seite sagt er, wenn es jemand schafft, dieses Problem zu lösen, dann bist du das. Und der Teamstifter, ja, also das ist der Mann mit der oder die Frau mit der Idee, sucht sich noch ein paar Leute zusammen und fängt an, das Problem zu lösen. Ja, ungeachtet der Strukturen der Organisation. Macht es auf seine Art oder ihre Art. Und so kommt es entweder zu einer Lösung des Problems oder halt eben nicht. Also wie gesagt, da ist so ein bisschen die, sag ich mal, da ist wieder das Komplexe, ne? Die Lösung ist nicht garantiert. Und ja, also über Schutzraumprojekt kann man sich ein bisschen schlau machen. Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Ist hat viele, viele Details und Nuancen, die man so beachten muss. Deswegen ist es immer ganz gut, mit jemandem das mal zu planen und sich da auch begleiten zu lassen, der das auch schon ein paar Mal gemacht hat. Aber das ist eine Möglichkeit. Und wie gesagt, da ist das einzige Problem an der Sache, was ist das Problem? Also nicht jeder hat ja auch die formale Macht, so ein Schutzraumprojekt aufzusetzen. Ja. Das heißt, wenn ich als Softwareentwickler in meinem Team bin und ich ärgere mich total, weil irgendwie die Dinge, weil das Upper Management ja Dinge tut, ja, da kann man...
Das wird nichts.
Ja, das wird schwierig, ne? Da muss ich sagen, sorry, schwierig. Aber man kann kleine Irritationen ja auch trotzdem irgendwie versuchen, ne? So mutig wie man halt ist, einfach irgendwie, weiß nicht, Artikel verschicken, irgendwelche eigenen Artikel schreiben zu Themen, die einfach gewisse, ja, Impulse mit reinbringen und hoffen, dass dann eine Veränderung dadurch einhergeht, ja.
Okay. Oder würde ich jetzt naiverweise wahrscheinlich schauen, jemanden finden, der einen solchen Schutzraum stiften kann.
Oder so, genau. Ja, genau. Also, ne, wenn man in der Organisation jemanden mit der entsprechenden formalen Macht findet, dann sagen, hey, können wir mal ein Experiment versuchen? Ich glaube, wir kriegen das hin, wenn du mir den Rücken frei hältst für x Monate und mir das Budget gibst. Ich baue dir was, ne, und danach wird's cool.
Ja. Also für die nächsten 20 Jahre, jedes Jahr 100.000 Euro, dann mache ich hier alles. Nein, Spaß. Wojtek, wo finden wir dich im Internet?
Ja, also ich tummel mich primär auf LinkedIn. Das heißt, einfach bei LinkedIn nach Wojtek Gorecki suchen. Ansonsten wojtek-gorecki.com, das ist meine Seite für meine Beratung, und letslead.de ist die Webseite für das Unternehmen, das ich mitgründe. Ja, das sind so die drei Anlaufstellen.
Mhm. Werde ich natürlich alles verlinken in den Shownotes, damit dich die Hörer finden. Dein LinkedIn-Stream kann ich durchaus empfehlen. Wie gesagt, darüber haben wir uns gefunden. Ich danke dir für das interessante, wissenswerte, und wer jetzt schon ein paar Interviews von mir gehört hat, merkt, dass ich zwischendurch mehr denke als bei manch anderen Gesprächen, für das gedankenanregende Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Soweit mein Gespräch mit Wojtek Gorecki. Du findest alle Links im Blog unter www.different-thinking.de. Wenn du bis hierher gekommen bist, verstehst du jetzt sicherlich, warum ich nachdenklich das Gespräch verlassen habe. Wir haben über ganz viele interessante Punkte gesprochen, die es, glaube ich, viel mehr in unserer täglichen Arbeit zu beachten gilt.